Jetzt? So fast?
Das heißt, du lässt das vor und ich sag noch.
Ach so, ich sage nicht gewusst.
Ich schau auch Liga 2.
Bei Laura 1. Ja, mein Gott.
Ich schau auch
Liga 2.
Ich kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Hallo und herzlich willkommen zur Zwarer Konferenz Episode 65. Was für ein Empfang heute. Dieser Applaus gleich zu Beginn. Wir sind in einem neuen Daola 1 Studio. Die Ränge sind voll hier auf den Tribünen. Und natürlich ist auch er wieder da. Harald Brandl, grüß dich. Wir haben uns fast 3 Monate nicht gesehen.
Servus Hannes, schön dich zu sehen. Vielleicht sollte man den Hintergrund erklären vom neuen Studio. Wir haben das Problem gehabt, dass die Podcast-Aufrufe ein bisschen niedrig waren und die Videoaufrufe sehr hoch. Deswegen haben wir uns gedacht, wir setzen uns in ein gut beleuchtetes Studio, damit die Leute mehr zuhören und weniger zuschauen.
Ja, das Problem ist nämlich, da kommen natürlich die Falten noch besser zur Geltung. Problem, das vor allem du hast. aber ansonsten alles gut. Nein, 3 Monate ohne Liga 2, wie hast du diesen Entzug abfedern können?
Na ja, gut, mit der WM hat es ein bisschen Substi gegeben. Ja. Den Rest der Zeit bin ich eigentlich weinend im Bett gelegen.
Verständlich. Und wenn du nicht weinend im Bett warst, dann haben wir ja zumindest so ein bisschen auch ein Spin-off der Zwarer-Konferenz forciert. Ansapanier, für alle, die das jetzt noch nicht gesehen haben, schaut euch das an. Wir sind auf YouTube mittlerweile, /Laola1TV. Und wir haben versucht, zum Valentinstag einen viralen Hit zu erzeugen.
Ich habe keine Erinnerungen daran.
Dann hier, bitte.
Im Tor, Ernest Kussi wartet auf ein Bussi.
Emiliano, Amor, wo die Liebe hinfällt, ist er nie weit.
Nils Schätzle überrascht dich zum Dinner mit einer Portion Spätzle.
Alter, es ist so schlecht.
Alter, so, das dauert gut. Bis 3 heute.
Nein, das dauert nicht bis 3, Harald. Also der Clip an sich war semi-geil. Ich sag semi-geil angekommen. Was hat gefehlt?
Guter Inhalt.
Definitiv, ja.
Ein bisschen weniger Boomer-Humor.
Ja.
Beim nächsten Mal nehme ich in die Hand einfach.
Ja, wir nehmen. Also Entschuldigung, das war ein Vorschlag von dir, aber egal. Lass uns ein bisschen über Liga 2 sprechen. Wir haben heute viel vor. Wir müssen nämlich die ganzen 16 Vereine durchchecken, wie zu einem jeden Rückrundenauftakt oder Saisonauftakt machen wir das ja. Und ich würde sagen, wir beginnen gleich mit dem ersten Verein. Wir fangen wieder von chronologisch von unten nach oben und den Start macht daher der Kapfenberger Sportverein. 8 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Es hat jetzt da generell vor diesem Rückrundenauftakt, vor dem Winter, nicht viel für die KSV gesprochen. Jetzt auch nach dieser ganzen Wintervorbereitung hat sich das gefühlt nicht viel verändert.
War lange Winterpause, nachdem du der Kapfenberger Sportverein gesagt hast, offenbar.
Ja, nein. Marco Mitterberg hat mir ja das damals auf Twitter auch so verifiziert. Es geht beides. Es geht beides,
okay. Ja. Na, ich bleibe bei die KSV. Ja. Ja, tatsächlich, die Kapfenberger haben wenig gemacht, um sich zu rüsten für diesen Abstiegskampf gefühlt, aber wahrscheinlich auch wenig finanziellen Spielraum gehabt.
Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Man hat mit Stefan Kordic schon auch einen Hoffnungsträger verloren. Er ist jetzt nicht unbedingt jetzt für mich, ist er so der ganz große Leistungsträger gewesen, der die jetzt 5 Partien gewonnen hat. Sie haben im Grunde ja nur 2 gewonnen in der Hinrunde. Aber das wäre schon so ein Spieler gewesen, der für so ein paar geniale Momente sorgen kann. Jetzt, da hat man als Ersatz einen sehr interessanten Namen geholt.
Anto Bonic.
Kreisliga-Kicker aus der 8. Liga. Also wenn ich das Ligensystem in Deutschland wirklich verstanden habe, weil es ja noch ein bisschen komplexer als das österreichische, dann hat er wirklich in der Kreisliga München 2 gespielt. Der Verein FC Kosova München, letztes Jahr also abgestiegen von der Bezirksliga in die Kreisliga und das ist die 8. höchste Liga in Deutschland.
Aber er hat ist ausführlich getestet worden als Probespieler. Also er ist jetzt nicht blind verpflichtet worden von den Kapfenbergern. Er dürfte und wird überzeugt haben bei den Probetrainings. Also ja, sie werden sich schon was gedacht haben dabei.
Ja, aber jetzt ganz ehrlich, schau dir den Kader an, ist der zweitligareif?
Er ist erstens einmal sehr unerfahren. Und gerade das kann hinten raus im Kampf um den Klassenerhalt halt schon ein Manko sein. Ja.
Es gibt so ein paar Lichtblicke bei den Kapfenbergern. Das ist einerseits eben, dass Abdullah Ibrakovic wieder zurück ist. Ist ja schon im Herbst, hat er sein Comeback gefeiert. Er hat er dann im Grunde auch in dieser Ibrakovic-Tabelle, hat er 7 Punkte geholt und damit Platz 7 in diese Ibrakovic-Tabelle eingenommen. Aber das ist für mich so ein bisschen der einzige Lichtblick. bei den Kapfenberg. Es muss diese Ibrakovic-Magie her. Aber erinnere dich zurück, in den letzten Jahren haben wir Kapfenberg eigentlich immer abgeschrieben gehabt. Und dann haben sie es doch immer irgendwie geschafft, die Klasse zu halten. Mach's mir nicht sportlich, aber
egal,
geht ja auch anders.
Es geht auch anders und es könnte ja auch in dieser Saison wieder anders gehen. Also und wir werden das im Zuge der nächsten, keine Ahnung, wie lange wir jetzt brauchen, 1,5 Stunden noch das ein oder andere Mal besprechen. Ja, ich sage einmal kurzer Spoiler, ich denke nicht, dass es 3 sportliche Absteiger geben wird in dieser Saison.
Ja, bin ich wirklich gespannt. Also für mich Kapfenberg schon so ein bisschen gefühlter Fixabsteiger. Tue ich mir schwer, da Fantasie zu erzeugen, die Kapfenberg auch in der kommenden Saison als sportlichen Liga-Bestandsteilnehmer, das ist kein Wort, aber ist egal, sieht. Wie hoch würdest denn du prozentual diese Klassenerhaltschance der Kapfenberg einschätzen?
Also die sportliche Klassenerhaltschance, dass sie zumindest auf dem 14. Platz landen. 13. Platz ja. Landen, ja, das war echt eine lange Winterpause, dass sie zumindest sportlich auf dem 13. Platz landen, sehe ich bei 7,4%.
Ja, wieso? Begründe diese 7,4%.
Na, es kann ja bei wem anderen noch schlechter laufen.
Ja, definitiv.
Und es kann auch, wer weiß, ja, es kann ja mal, wenn man als Mannschaft in den Flow reinkommt und dann einmal 3-4 Spiele in Folge gewinnt, geht es halt schnell in der Liga auch. Man muss halt einmal 3-4 Spiele in Folge gewinnen. Ich weiß, du sagst mir jetzt, das passieren?
Nein, aber, gar nicht. Ja. Du, weil ich sag mal so, Kapfenberg war in den letzten Jahren immer rein vom Kader her, hätte ich die nie als Zweitligaverein eingestuft. Aber die haben es eben trotzdem über diese mannschaftliche Geschlossenheit dann irgendwie geschafft, diesen Turnaround immer zu erzeugen. Und ich glaube auch, dass Abdullah Ibrakovic der richtige Trainer dafür ist. Kurt Russ wäre auch noch so einer, der vor 4 Jahren ja die Kapfenberger sogar auf Platz 4 geführt hat. Aber ich würde sie jetzt noch nicht ganz abschreiben, obwohl ich mir trotzdem sehr schwer tue, Kapfenberg in der kommenden Saison in Liga 2 zu sehen. Zum Auftakt gibt es gleich auch das Kellerduell gegen die Young Violets aus der Wien. Also da ist eigentlich so ein Punktepflicht. Und unsere Zwarer-Prognose sagt trotzdem, es wird ein Platz zwischen 13 und 16. Wir machen weiter mit unserem Zwarer-Check und kommen zu den Young Violets aus der Wien. Im Grunde so das zweite große Sorgenkind der Admiralliga 2.
Das muss man nach dem Herbst ganz klar so sagen. Aber, wie Uli Hoeneß mal so schön gesagt hat, der Weihnachtsmann ist halt nicht der Osterhase. Und in der Regel werden die Amateurteams, und da gehören die Young Violets natürlich auch dazu, im Frühjahr dann schon noch einmal stärker. Aber da ist schon viel Luft nach oben bei den Young Violets.
Du, das Transfer-Weihnachtsfest ist aber eher mau ausgefallen. Also viel hat man jetzt dann nicht den Kader.
Das war bei den Young Violets ja jetzt auch nicht zu erwarten.
Das stimmt, aber trotzdem, defensiv war die Hinrunde richtig mies, muss man sagen. Also schlechteste Defensive mit 34 Gegentreffern. Man hat im Grunde im Winter aber auch nicht wirklich reagiert auf diese Schwäche.
Das ist richtig. Aber ich glaube, dass sie trotzdem, vor allem was die Besetzung in der Defensive angeht, mehr Konstanz reinbekommen werden im Frühjahr. Es gibt keine Doppel- bis Dreifachbelastung mehr bei den Profis. Das heißt, da oben wird sich ein Stamm finden und dementsprechend wird sich dann auch bei den Young Violets unten ein Stamm finden. Und man muss dazu sagen, es hat mit Florian Kopp und Amos Matschka 2 Spieler gegeben, die bei den Profis oben dabei waren im Trainingslager und so weiter. Also die haben sich auch wichtige Erfahrungen gesammelt in dem Winter, die sie jetzt dann im Frühjahr bei den Young Violets einbringen können.
2 neue Zugänge gibt es dennoch. Mhm. Samuel Brobby ist der kleine Bruder von Brian, von der etwas bekannter ist.
Eine Spur.
Beziehungsweise der kleine Bruder kickt bei Ajax Amsterdam. Also Samuel ist der größere Bruder.
Genau.
Ja. Der kickt bei Ajax, kennt man vielleicht auch noch aus seiner Zeit vom RB Leipzig. Der ist im Grunde gefloppt. Interessanter Name auf jeden Fall.
Ja, war ja schon im Sommer auf Probetraining bei den Young Violets. Ist damals getestet worden, hat dann aber Probleme mit der Schulter gehabt, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ja, ist ein Mann für die linke Außenbahn. Jetzt haben sie ihn 2-mal getestet, also ist dasselbe, was wir vorher über den Kollegen Antoponic gesagt haben, gilt auch für ihn. Wenn man wen so intensiv testet, dann ja, wird das schon einen Grund haben, warum man dann letztendlich verpflichtet.
Da bin ich gespannt. Man hat auch Lukas Haubenwaller eine Chance gegeben. Mhm. Der hat gleich einen Vertrag unterschrieben bis 2026. Das ist für mich ein bisschen überraschend. Hat 6 Tore in der Hinrunde für den SC Neusiedl erzielt in der Regionalliga. Warum startet man so ein Spiel? Also schon gut, aber bis 2026 naja, für mich ein bisschen überraschend.
Ja, er ist 19 Jahre, der Oster sieht Potenzial in ihm. Und ich sage einmal, er wird jetzt für keine Unsummen unterschrieben haben. Ja, ist sicher ein Versuch wert. Bin gespannt, wie er sich entwickelt. Gibt noch einen recht spannenden Mann, den man ja auch mehr oder weniger als Neuzugang bei den Young Pirates sehen kann, nämlich David Evemade. Ich entschuldige mich gleich, weil ich ihn wahrscheinlich falsch ausgesprochen habe. Ist ein 17-Jähriger, auch ein Mann für die Außenbahn, der jetzt schon bei den Profis mittrainiert und hat bei den Testspielen bei den Young Pirates schon gespielt. Bin gespannt, aber es ist einer der spannendsten jungen Spieler derzeit im Akademiebereich bei den Veilchen.
Wir haben es schon erwähnt, Auftakt, Kellerduell gegen Kapfenberg am Samstag live um 14.30 Uhr bei Laola 1. Prognose dennoch etwas düster von der Zwara-Konferenz, denn die Konkurrenz unserer Meinung nach zu stark. Es wird ein Platz zwischen 13 und 16 und da wohl auch eher ein Platz in den Abstiegsrängen. Richtig viel los war auf jeden Fall in Steyr bei der Vorwärts. Da hat sich viel getan. Einerseits, Alberto Prada hat das Ende seiner Profikarriere schon angekündigt. Also er spielt noch bis zum Sommer und auch Sportdirektor Jürgen Tröscher wird seinen Vertrag nicht mehr verlängern, wird also den Verein verlassen und parallel läuft auch schon so die Eingewöhnung von seinem Nachfolger, nämlich Gerald, bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, ob man den so ausspricht, Perzi. Die haben aber nochmal richtig zugelangt.
Das kann man wohl so sagen, ja. Jürgen Tröscher hat da keine Gefangenen gemacht am Transfermarkt.
Gehen wir es ein bisschen durch. Also einerseits David Bumberger fixiert, der war ja nur ausgeliehen vom SCR Alltag. Finde ich einen richtig starken Transfer, dass man den jetzt auch an den Verein gebunden hat. Und dann Sven Sprangler, Murat Schatin, Faris Zubanovic und Kubilay Yilmaz. Das sind im Grunde wirklich 4, 5 ganz interessante Spieler.
Hochkarätig auf jeden Fall. Ja. Ja. Sven Spangler hat fast 100 Bundesligaspiele in den Beinen. Murat Schatin, über dessen Qualitäten wissen alle Zweitligisten ja auch bestens Bescheid. Kubilay Yilmaz, sehr interessanter Mann, hat viel gesehen schon in seiner Profikarriere, war vor allem in der Slowakei lange und auch erfolgreich aktiv. Wenn du noch vergessen hast, Niki Polster, ausgeliehen. Ja. Vom LASK ist er in Österreich einer der am besten fußballspielenden Torhüter. Also ist er auf jeden Fall ein Riesentalent und den sehe ich durchaus beim LASK als potenziellen Einser-Goli im kommenden Herbst. Also der ist da schon in der Verlosung drinnen mit Tobias Laval.
Ja, aber auch wenn man jetzt einen Polster geholt hat, ich finde, da hat man jetzt nicht unbedingt Handlungsbedarf gehabt auf der Torhüterposition. Ich sehe eher das Manko bzw. die Achillesferse bei Vorwärts Steyr eben ganz vorne. Jetzt nicht in der Defensive. Der
Polster kann so gut Fußball spielen, der kann auch Stürmer spielen.
Schauen wir mal. Aber ich meine, Steyr sucht im Grunde seit 4 Jahren wirklich einen Stürmer, der auch knipst. Seit dem Ende von Yusuf Evendioglu und der hat eben in der zweiten Liga auch nicht funktioniert, Regionalliga Mitte, alles zerschossen. Jetzt hat man eben mit Faris Zubanovic einen geholt, interessanter Mann, in der Hinrunde 7 Tore in 10 Spielen in der zweiten slowenischen Liga gemacht, sehr jung noch, eben dann eben diese die Erfahrung durch Kubilay Yilmaz. Wer wird einschlagen?
Und Eldin Sehic ist ja auch noch gekommen.
Natürlich gekommen,
also, ja. Sie haben 3 Stürmer geholt, also die Chance ist groß, dass zumindest einer funktionieren wird.
Siehst du Steyr als großen Gewinner dieses Transferfensters?
Rein von dem Namen her, also von dem, was sie verändert haben, ja. Wie immer, die Wahrheit liegt dann halt auf dem Platz, nicht wahr? Wie gut ist die zweite slowenische Liga? Ich glaube, die Frage kann man an Fabio Schaub weitergeben.
Definitiv,
vielleicht kann er die DBLDW-Folge vielleicht.
Ich habe mir ja schon versucht, ein bisschen zu informieren über Faris Zubanovic, auch via YouTube mir ein paar Videos angesehen. Ich meine, okay, das ist halt immer ein Sammelsurium von perfekten, wunderschönen Szenen, also eine Scheinwelt im Grunde, wenn das der Spieler ihm selbst vielleicht auch dann noch produzieren lässt, aber das macht mich schon ein bisschen hyped. Also da waren schon richtig gute Szenen dabei, Überblick und auch in der Vollstreckung ein paar geile Tore erzielt in den letzten Jahren. Faris Zubanovic auch entstammt aus einer Fußballerfamilie, wo der Vater, glaube ich, auch eine richtige Legende eines Vereins in Bosnien ist. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Das ist gefährliches Halbwissen, sehr gefährliches Halbwissen. Aber ich glaube schon, dass der da viel Qualität auch mitbringt. Bin gespannt, wie sich eben auch das System vielleicht von Steyr da anpasst. Ob es mit zwei Stürmern, ob es Yilmaz und Zubanovic vielleicht auch gemeinsam mal probieren und welche Position eben auch Sven Sprangler einnimmt. Also ich glaube, das ist ein Spieler, der dir schon von Tag 1 im Grunde helfen wird.
Definitiv. Mit den YouTube-Highlight-Clips ist halt so wie mit unseren TikToks. Wenn man es dann auf die Langstrecke sieht, ist halt auch ein bisschen was anderes. Ja, aber ja, Daniel Madlener ist ein sehr flexibler Trainer und ich denke, dass er da sicher schon viel probiert hat in der Vorbereitung und wahrscheinlich auch im Laufe der Saison das ein oder andere probieren wird.
So, also wir sehen höchstwahrscheinlich Fares Zubanovic als Linksverteidiger und Kubilay Yilmaz als Libero. Er wird einfach nochmal die Libero-Position neu beleben.
Ja, wer weiß. Ja. Würde mich jetzt nicht einmal überraschen.
Bevor wir starten, ist auf jeden Fall alles möglich. Zu Beginn gibt es das Hackl-Derby gegen Blau-Weiß Linz am Freitag zu Primetime, natürlich auch live bei LOL 1 zu sehen. Gehen die Transfers auf? Dann lautet die Zwara-Prognose ganz klar, Steyr wird nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Weiter geht's mit unserem Zwara-Check und wir reisen nach Wien-Hütteldorf zu Rapid 2. Die haben im Winter richtig viel Selbstvertrauen getankt.
Den Mercedes-Benz Junior Cup gewonnen.
Gewonnen und eigentlich die Titelverteidigung geschafft.
Ja. Ja. Das ist richtig stark und vor allem ein Mann hat da ja extrem geglänzt, nämlich Niko Bajlić.
Bajlić. Habe ich mit Enes Depecik in der Zwara-Konferenz Spezial nochmal abgesprochen, wie man seinen Namen wirklich ausspricht und er heißt Nicolas Bajlić.
Also ich glaube, dass der Nico da viel Selbstvertrauen gedankt hat und noch einmal einen ordentlichen Entwicklungsschritt machen wird im Frühjahr und selbiges gilt natürlich für Enes Depecik.
Ja, da bin ich schon sehr gespannt. Also Enes Depecik, wir haben schon öfters über ihn gesprochen. Ich bin großer Fan von seinem Spielstil und auch in der Zwara-Konferenz Spezial. Der macht einen guten Eindruck. Der hat viel Starpotenzial, finde ich auch. Also der muss eigentlich jetzt nur mehr sportlich abliefern. Dann steht einer großen Karriere nichts mehr im Wege. Vorzeichen sind also jetzt nicht so schlecht, aber wer soll die Tore schießen? Nicolas Binder ist abhanden gekommen. Binder wechselte im Winter als Top-Goalgetter von Rapid 2 mit 7 Treffern zu Austria Klagenfurt.
Oliver Strunz ist auch endgültig bei den Profis oben angekommen, muss man auch dazu sagen. Aber es gäbe da schon jemanden, der in der Vergangenheit einige Tore erzielt hat, nämlich ein Neuzugang.
Philipp Wiedra, ja. Okay, aber ich meine, ja, der hat viele Tore erzielt, aber den würde ich jetzt ja nicht als Stürmer sehen.
Man muss ja nicht Stürmer sein, um Tore zu erzielen.
Ja, stimmt, er war ja auch jetzt in der Vorbereitung gar nicht so unerfolgreich. Beim letzten Test 4:0 gegen Elektra gewonnen. Auch ein Doppelpack geschnürt, Philipp Wiedra. Was ist das für ein Spielertyp? Du hast ja schon mal ein längeres Interview, glaube ich, auch mit ihm gehabt, vor seinem Wechsel oder als er in Köln war?
Im vergangenen Sommer, ja. Extrem spannender Spielertyp. Ist ja aus dem Rapid-Nachwuchs 2019 dann nach Köln gewechselt, war zu dem Zeitpunkt der teuerste Nachwuchsneuzugang des 1. FC Köln. Also die haben da schon Geld in die Hand genommen, um ihn zu holen. Hat dann extrem abgeliefert im Nachwuchs von Köln zunächst. Den hat Corona halt dann komplett zurückgeworfen und jetzt war dann vor der U19-EM im Sommer sich unmittelbar davor verletzt. Wäre wahrscheinlich ein Spieler gewesen, den die Kölner verliehen hätten. Also wenn er diese Verletzung nicht gewesen wäre, wäre er jetzt wahrscheinlich nicht bei Rapid gelandet. Ist ein sehr vielseitiger Kicker, der einerseits einen Torriecher hat, sich jetzt aber in den letzten Jahren ein bisschen weiter nach hinten orientiert hat von der Position her, ist gleichzeitig aber auch einer, der mit dieser kampfkräftigen zweiten Liga schon zurechtkommen sollte.
Ja, bin gespannt und nochmal Cross-Promotion auch in Richtung Zwara-Konferenz Spezial mit Enes Depecik. Da hören wir nochmal ganz kurz rein, habe ich vergessen vorher anzuteasen, denn der strotzt vor Selbstvertrauen. Also der glaubt ganz klar an den Klassenhalt von Rapid 2.
Ich glaube, weil wir es auch unbedingt wollen. Es kommen jetzt wieder viele Spieler von der U18 dazu, die auch extrem hungrig sind darauf, sich oben durchzusetzen. Und auch natürlich schon etwas einen Konkurrenzkampf herstellen. Und ich glaube, das macht halt auch jeden Spieler besser. Und also ich bin fest davon überzeugt, dass wir alle miteinander daran glauben, dass wir den Klassenerhalt schaffen.
Also, da darf man gespannt sein auf die Saison auch von Enes Tepecik. Zum Auftakt geht's gleich gegen den Angstgegner ran. Gegen den FAC hat es nämlich, da wartet man jetzt schon etwas auf einen Sieg seit 12 Spielen ohne vollen Erfolg. Am Freitag live ab 18.10 Uhr natürlich bei Laola 1. Und unsere Zwarer-Prognose heißt ganz klar, Rapid 2 bleibt zweiklassig. Es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte ist auf jeden Fall der FC Liefering in der Rückrunde gefordert. Ähnlich wie bei Rapid stellt sich aber auch hier die Frage, wer soll die Tore schießen, nachdem Karim Konaté jetzt noch mehr an die Kampfmannschaft angeklopft hat?
Er klopft oben an, aber zumindest im letzten Testspiel dann hat er wieder unten gespielt beim FC Liefering. Also ich halte es für durchaus möglich, dass wir den nach wie vor sehen werden im Frühjahr. Und dann wird er auch seine Tore machen. Also die Angst habe ich nicht. Und sonst ja, liefere ich nach wie vor unfassbares Potenzial, das die Mannschaft hat. Sie haben ja wieder ein bisschen was dazugeholt. Bevor wir über die Neuzugänge sprechen, es hat ja auch einen Abgang gegeben im Winter, einen nicht unentscheidenden, nämlich Slatko Janusovic.
Ja,
der Co-Trainer ist zumindest vorübergehend nach New York übersiedelt.
Bisschen Erfahrung auch im Big Apple sammeln, wieso auch nicht. Aber glaubst du, ist es jetzt so der große, also ohne jetzt die Wertigkeit von Slatko Janusovic anzuzweifeln, aber glaubst du, ist es jetzt so der große Verlust, der sich auswirken wird?
Das ist ein prominenter Abgang.
Ja, ein prominenter Abgang, aber ich glaube, also da ist ein möglicher Wegfall von Karim Konaté wiegt, glaube ich, etwas schwerer.
Wahrscheinlich schon.
Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Ja. Der hat 10 Tore in der Hinrunde geschossen und ja auch gleich bei seiner Bundesliga-Premiere jetzt gegen die WSG Wattens, wollte ich sagen, WSG Tirol, auch getroffen. Also dieses Märchen von Karim Konaté, das geht also auch in der Bundesliga weiter. Aber du hast es schon gesagt, sie haben sich am Transfermarkt wieder punktuell verstärkt. Man hat Soumaila Diabaté geholt, 18-jähriger Rechtsfuß, 1,68 Meter groß. Bin ich sogar größer, Harald. Und vielleicht noch interessanter, Douglas Mendes oder Douglas Mendes. Ja. Ist das Aufleben der Brasilo-Connection?
Ja, ich meine, es gibt ja mit Bragantino einen Red Bull-Club in Brasilien, der nicht schlecht unterwegs ist in Brasilien, muss man auch dazu sagen. Und ja, warum sich nicht da auch mal bedienen? Also es zeigt schon, dass diese Vernetzung der Red Bull-Welt nach wie vor funktioniert, weil wir reden jetzt von einem Co-Trainer, der nach New York geht und einem Brasilianer, der nach Liefering wechselt. Also ja, vielleicht sind sie ein bisschen näher zusammengerückt wieder.
Ja, aber ganz ehrlich, gerade diese Verlinkung mit New York oder Brasilien hat, finde ich, in den letzten Jahren für Liefering oder Salzburg oder dann in weiterer Folge eben Leipzig ja wenig gebracht. Also der einzige Spieler, der, finde ich jetzt, der sich aus Brasilien in Europa dann auch durchgesetzt hat, aus diesem Red Bull-Konstrukt, ist André Ramalho.
Das ist richtig, aber es ist ja auch bei Red Bull ein bisschen was passiert in dem Winter und das ist mit Oliver Mützler für jetzt ein neuer Mann für den Sport zuständig bei Red Bull und es gibt jetzt auch einen neuen, glaube ich, schieß mich tot, wie er heißt, Head of Global Soccer, was auch immer. Also vielleicht ist das schon ein Vorbote dafür, dass wir jetzt wieder ein bisschen eine engere Vernetzung der diversen Red Bull Clubs sehen werden?
Warum hat Liefering in den nächsten Monaten nichts mit dem Abstiegskampf zu tun?
Weil sie einfach zu viel Qualität haben.
Das haben sie aber in der Hinrunde eigentlich auch gehabt.
Wir sind Zwölfter. Hat ja eh nichts mit dem Abstiegskampf zu tun.
Der Start war mies.
Ich glaube, man muss noch dazu sagen, Justin Omoregi wird jetzt auch wieder fit. Also der wird ihnen auch noch einmal weiterhelfen. Ich glaube, Brian Oko kommt auch langsam zurück. Gut möglich, dass der vielleicht auch einmal in Liefering spielt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht genau im Kopf, wer gemeldet ist als Kooperationsspieler. Fabio Ingolic hat sein erstes Halbjahr hinter sich, also auch der wird wichtige Erfahrungen gesammelt haben im Herbst. Ja, also ich denke, die werden sich nach oben orientieren, tabellarisch.
Sicher auch so. Zum Auftakt geht's nach Döbling zur Vienna, da gab es ein Remis in der Hinrunde und unsere Zwarer-Prognose lautet, egal ob mit oder ohne Karim Konaté, der Klassenhalt wird fixiert, es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Es war eine starke Hinrunde vom Liga-Neuling Sturm Graz, aber das hatte auch negative Auswirkungen, denn da haben sich eben ein paar Spieler dann ins Rampenlicht gespielt.
Genau, Christoph Lang an die SV Ried verliehen, dass Simon Nelson nach Altach gewechselt im Winter, was jetzt aber auch nur logisch ist, weil irgendwie der Weg, haben wir eh schon öfter besprochen, von Sturm 2 zu den Profis beim SK Sturm ist ein steiniger.
Sehr, sehr steiniger, hätte ich jetzt mal gesagt.
Mal so. Denen Spielpraxis auf höherer Ebene, nämlich in der Bundesliga zu geben, macht für alle Beteiligten nur Sinn.
Ich meine, jetzt haben sie ja wirklich bei den Grazer zwei, drei Spieler in den Fokus gespielt, neben Christoph Lang, der mir extrem gut gefallen hat, der auch schon in der Bundesliga dann schon ein paar Mal ran hat dürfen. Zum Beispiel ein Fusini, ein Milan Todd, der finde ich vielleicht ja auch dann das eine oder andere Mal auch mal getestet werden könnte in der Bundesliga, aber für mich Fusini ja schon auch einer, den ich vermehrt mittlerweile auch im Bundesliga-Kader sehe.
Ist auf jeden Fall wesentlich näher dran als Milan Todd, was halt auch daran liegt, dass er von der Position her halt ein bisschen besser passt in das System und in den Bedarf von Chris Ilzer.
Ich glaube, so unterm Strich kann man aber schon festhalten, kadertechnisch hat der Winter so ein leicht qualitatives Downgrade gebracht.
Ja, sie haben mit Sandro Luca Molnar von Liefering schon einen wirklich guten Mann dazu geholt. Doan Lee, den Südkoreaner.
Doan Lee.
Mag ich. Ja. Mag und kann ich nicht bewerten, um ehrlich zu sein.
Ja, also laut Andi Schicker hat er im Probetraining wenig überraschend überzeugt.
Ah, okay.
Ja. Der bringt eine gewisse Dynamik bzw. ist stark am Ball mit. Schauen wir mal. Also das ist eben auch ein unbeschriebenes Blatt, eine Überraschungstüte, aber vielleicht geht die eben auch auf. Mhm. Ich meine, die Hinrunde war wirklich stark von Sturm. Ich glaube aber trotzdem, dass sie sich in der Rückrunde schwer tun werden.
Also Riesenüberraschung, dass sie die beste Zweitvertretung waren in der Hinrunde, aber wie du sagst, es ist halt ein Liga-Neuling, die anderen Vereine wissen meistens dann diese Mannschaft noch nicht so ganz einzuschätzen. Jetzt weiß man, was einen erwartet, wenn Sturm 2 kommt, deswegen wird es definitiv schwieriger und wir müssen noch kurz dieses Auf- und Abstiegsthema besprechen, weil das betrifft die Young Violets, den Rapid Wien 2 und Sturm 2. Also sie könnten unter Umständen absteigen, auch wenn sie auf keinem Abstiegsrang sind. Nämlich dann, wenn die...
Nicht nur Sturm, sondern eben Young Violets und Rapid.
Ja, genau. Okay, ja. Also einer von ihnen. Nämlich dann, wenn die LASK Juniors auf einem Aufstiegsrang, also aufstiegsberechtigt wären, weil sie halt Meister in der Regionalliga Mitte werden, dann spielt das schlecht platzierteste Amateurteam der zweiten Liga Relegation gegen die LASK Juniors. Also klassisch mit Playoff mit Hin- und Rückspiel. Sollte dann als Beispiel, die Young Violets sind 13. und damit das schlechteste Amateurteam und sie verlieren die Playoffs gegen die LASK Juniors, dann würden die Young Violets absteigen, dafür aber der 14. der Tabelle die Klasse halten.
Das könnte ein ziemlicher Brainfuck werden am Ende der Saison, denn gibt ja auch andere Optionen, wenn du jetzt dann sagst, was war die andere, die Option B, die man durchgemacht hat?
Die Option B ist, wenn dann zum Beispiel die Young Violets die Klasse halten, also das Playoff gewinnen würden gegen die LASK Juniors, dann steigt wiederum natürlich sehr wohl der 14. ab. Also, aber es
dann würde in dem Fall, wir gehen davon aus, dass die SV Leoben in dieser Szenerie dann, also in diesem Szenario auf Platz 2
genau,
wäre.
Genau, dann stiege Leoben auf, die LASK Juniors würden unten bleiben, obwohl sie besser platziert sind als Leoben und ja.
Also zwei Teams duellieren sich und zwei bis drei weitere Teams sind irgendwie dann so involviert in diesem
genau,
ganzen...
Also könnte auf jeden Fall spannend werden, zumal ich es den LASK Juniors durchaus zutraue, das hinzukriegen. Ich meine, die machen sich in Linz nicht den großen Druck. Mit Sportkoordinator Dino Buric da gesprochen im Winter, der hat gemeint, ja, sie nehmen es gerne mit, wenn es so sein sollte, aber es ist jetzt bei Weitem kein Muss und sie hätten, glaube ich, selber nicht erwartet, dass sie da um den Titel mitspielen.
Leon.
Und es gibt Leon natürlich auch noch eine Lizenzierung,
ja,
durch die diverse Clubs durch müssen, erstmal.
Ja, aber ich glaube,
wir wieder bei den Young Violets werden.
Ja, ja. Ja, also die Chancen steigen mittlerweile für die Kapfenberger, muss man sagen. Schauen wir mal. Sturm auf jeden Fall mit einem sehr schwierigen Programm zum Jahresbeginn zu Hause gegen den SKN und dann auswärts beim FAC. Unsere Zwarer-Prognose lautet auf jeden Fall, Sturm wird Probleme haben. Es wird ein Platz zwischen 13 und 16. Der FC Dornbirn hat in der Hinrunde zwei verschiedene Gesichter gezeigt. Der Start, der war mies, dann waren sie auf einmal ganz oben und zum Schluss hin nochmal zwei Niederlagen kassiert. Welches Gesicht werden uns die Rothosen im Jahr 2023 präsentieren?
Ich glaube, das Bessere.
Wieso?
weil sie die Mannschaft im Großen und Ganzen zusammengehalten haben.
Alter, die haben den Top-Goalgetter verloren
mit Deswegen sage ich ja im Großen und Ganzen. Natürlich haben sie mit Renan den Top-Tor-Goalgetter verloren.
Zehn Tore.
Aber sie haben sich immer besser eingespielt und ich glaube, dass Thomas Janisch jetzt auch für den Abgang von Renan eine Lösung finden wird. Sie haben ja einen neuen Stürmer geholt und jetzt ist es deine Bühne,
Gustavo,
lieber Johannes.
Gustavo Balotelli. Es ist wirklich ein Balotelli in Liga 2. Ich kann mir kaum etwas Schöneres wünschen. Messi. Ein Messi in Liga 2 wäre vielleicht auf einem Level, aber Balotelli, für viele, die das nicht wissen, ich war mal ganz großer Balotelli-Fan, wirklich Fanboy. Habe vier Trikots von Mario Balotelli zu Hause. Aus Nizza-Zeiten, aus Milan-Zeiten, obwohl ich Milan überhaupt nicht mag. Und Italien, also es sind dann drei oder irgendwas, aber noch, muss ich nochmal schauen. Aber ich finde es ganz schlimm, du holst einen Gustavo Balotelli und lässt ihn am Trikot mit der Beflockung Gustavo auflaufen. Also lieber FC Dornbirn, komplett egal, was der Spieler sagt, den beflocke ich mit Balotelli. Das musst, den musst du aus Marketingzwecken einfach so machen.
Kann man sich auf dem Dornbirn-Shop selbst eine Beflockung auswählen?
Weiß ich nicht, aber ich bin schon im Kontakt mit dem FC Dornbirn und ich checke uns ein Dornbirn-Trikot mit Balotelli-Beflockung hinten drauf. Das werden wir dann auf jeden Fall auch als Trikot-Gewinnspiel in den nächsten Monaten auch verlosen. Wir haben ja hier, hoppala, andere Seite, den blau-weiß-Linz-Trikot. Das haben wir, glaube ich, schon verlost in der Hinrunde. Es ist im Grunde so ein bisschen auch eine Erinnerung an Richard Turkovic, der heute noch nicht mit dabei ist. Unser Fanreporter, der natürlich auch in diesem Jahr wieder dann im Einsatz sein wird für Hintergittern.
Da kommt noch was,
ja. Da kommt noch viel mehr mit Richard Turkovic. Also das wird im Grunde alles noch ausgedehnt, diese Kooperation. Er ist unser Kooperationsmann, Richard Turkovic.
Genau. Eigenständiger Verein.
Ja,
definitiv. Ja. Aber Kooperationsspieler.
Ja. Ja, aber geile Karriere, die Balotelli eigentlich schon hinter sich hat. Also Gustavo Balotelli. Wenn du dir seine Stationen so ansiehst. Mhm. Also Brasilien.
Fang ruhig an.
Ja, Brasilien. Dann war er in Japan. Vietnam hat er gespielt, in Griechenland. Und zuletzt eben wieder dann in Vietnam bei Dong Athan Hoa FC. Mhm. Hat in Japan sogar einst mit... Und ich tue mir extrem schwer mit dessen Vorname, den bringe ich fix nicht raus. Milivoje, doch, war nicht schlecht. War gut. Novakovic. Auch einer mit Österreich Connection. Ja, hat er eins beim Lask, aber davor noch bei Wolfsberg gespielt.
Ja.
Bei Nagoya Grampus. Und da haben wir die nächste Verlinkung. Denn wer hat eins bei Nagoya Grampus gespielt?
Ivo Vastic.
Genau.
War das DBLDW-Orakel schon?
Achso, nein.
Dann haben wir es gewonnen.
Nein,
passt.
Nein,
nicht. Mal schauen. Hat einigermaßen getroffen in den Ligen. Betonung auf einigermaßen.
Mehr können wir nicht sagen, außer dass er drei Tore in der Vorbereitung erzielt hat. Und mal schauen. Also ich bin auch gespannt. Ich meine, bei Renan hat man jetzt da schon so ein bisschen erahnen können, weil er eben davor schon bei Rötis richtig eingeschlagen hat. Gustavo Balotelli ein... Ich würde jetzt nicht sagen, natürlich No-Name, weil sein Name riesig ist. Aber bitte nochmal, liebe Dornbirner, Balotelli hinten drauf auf dem Trikot.
Apropos Rötis, es ist wieder ein Stürmer gekommen von Rötis.
Ja.
Marco Wieser hat im Herbst in 12 Partien 6 Tore geschossen in der Elite-Liga Vorarlberg.
Also, schauen wir. Zwei neue Offensivkräfte für den FC Dornbirn. Vielleicht schlägt einer ja wieder voll ein. Zum Auftakt ist man zu Gast in Amstetten, da hat man 5 der letzten 6 Duelle verloren, also generell letzter Sieg gegen Amstetten im August 2019, so ein kleiner Angstgegner auch für die Rothosen. Noch angemerkt, gab einen richtigen Achtungserfolg eigentlich in der Vorbereitung, ich weiß nicht, was Testspiele in deiner Wertigkeit spielen, aber zumindest hat man mal gegen Austria-Lustenau in einem Vorbereitungsspiel mit 3:1.
Ja, die Wertigkeit von Testspielen ist eher gering und vor allem Austria-Lustenau verliert ja gerne mal Testspiele.
Das stimmt. Egal. Die Zwarer-Prognose lautet auf jeden Fall für den FC Dornbirn, sie werden sich schwer tun und es wird ein Platz zwischen 13 und 16. 11 Punkte Rückstand auf die Spitze und 5 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. Um was geht's eigentlich bei der Admira in der Rückrunde?
Um Punkte?
Ja.
Ja. Und wahrscheinlich geht's auch darum, bereit zu sein für die kommende Saison.
Ja, ich glaube nämlich auch. Ja. Das ist wirklich. Ich hätte die Admira ja zu Beginn der Saison schon fast in den Titelrennen um den Aufstieg gesehen. Das hat sich jetzt dann in den letzten Monaten so ein bisschen verschoben, diese Perspektive von mir. Ich glaube, es ist aber der perfekte Zeitpunkt, um eigentlich alles so herzurichten, damit du in der kommenden Saison um den Aufstieg spielst.
Wir haben jetzt das erste echte Halbjahr unter Rolf Landerl. Der hat die volle Vorbereitung und die war, wie wir wissen, sehr lang machen können. Jetzt können sich die Spieler unter ihm beweisen, in Pflichtspielen einmal ein halbes Jahr und dann, glaube ich, wird noch an der einen oder anderen Schraube gedreht werden, aber dass die Admira über kurz oder lang wieder zurück in die Bundesliga will, steht ja eh völlig außer Frage.
Das will ja auch unbedingt der neue Präsident, hat sich auch in der Führungsetage was getan. Christian Schieder ist der neue starke Mann bei den Südstädtern und der hat, wie gesagt, auch schon einen Schlachtplan vorgegeben. Hat gesagt bei seiner Bestellung, ich möchte mit aller Kraft Rahmenbedingungen schaffen, damit Admira wieder in die Bundesliga zurückkehrt und sich mittelfristig in den Top 8 konstant platziert. Admira, absoluter Traditionsverein, gefühlt, aber für mich trotzdem eine Fahrstuhlmannschaft. Siehst du das anders?
Ja, ich finde schon, dass sich die Admira jetzt bis auf den Ausrutscher, der ihnen da jetzt vergangene Saison passiert ist,
ja.
Na, also eher etabliert hat als Bundesliga-Verein, ja.
Und man wollte mal zur Global Marke machen, also von dem her.
Ja, gut. Ja. Also ich sehe die Admira nicht als Fahrschulmannschaft, nein.
Also sie sind Zweitligist.
Ich sehe die Admira wie Christian Schieder.
Ja.
Mittelfristig als Konstante in der Bundesliga.
Alles klar, sehr gut. Dafür hat man auch nochmal zugelangt, um dieses Vorhaben zu unterstützen am Transfermarkt, hat ein paar Transfers getätigt, allen voran natürlich auch sehr interessant, George Davis ist gewechselt von St. Pölten in die Südstadt.
Ja, spannender Wechsel, kann die Admira auf jeden Fall verstärken. Die Frage, die sich da viel mehr stellt, ist, wann kann er die Admira verstärken, weil George Davis hat ja in Sierra Leone geheiratet diesen Winter. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Gratulation.
Leider ist er mit Malaria zurückgekommen.
Das ist richtig beschissen, ja.
Ja.
Das stimmt natürlich. Also da wird man dann sehen, wann er dann auch wirklich einsatzfähig ist. Man hat aber auch noch andere Spieler geholt, zum Beispiel Reinhard Young, den hat man sich ausgeliehen. Und für mich ganz interessant auch Mele Ibrahimoglu, den kennen wir noch aus seiner Zeit bei Rapid 2. Der hat mir sehr gut gefallen bei den jungen Hütteldorfern. Mhm. Der muss jetzt aber abliefern, der ist mittlerweile... Er ist schon 22 Jahre alt, ist eigentlich eine arge Aussage, aber trotzdem, mit 22 sollte es dann schon, ich sag mal so, das Potenzial, das er hat, das muss er jetzt eben auch ausschöpfen.
Mit 22 und dem Potenzial, das er hat, sollte er sich relativ rasch zum Leistungsträger bei einem Zweitliga-Club entwickeln können, sagen wir mal so. Ja. Im Nachhinein war der Wechsel in die Niederlande zu Heracles suboptimal.
49 Minuten hat er gesammelt in der Eredivisie. Also, ja, überschaubar ja. Zum Einsatz gekommen. Also
ich glaube, er wird froh sein, wenn er in der Heimat zurück ist. Und ja, denke, wie gesagt, wenn der sein Potenzial ausschöpft, ist er auf jeden Fall eine Verstärkung für die Admira.
Also, auch all eyes on Mele Ibrahimoglu und auf das Steirer-Doppel zu Beginn, denn da treffen die Admiraner am Freitag zu Hause auf Lafnitz und dann nächste Woche auswärts beim GRK. Wir erwarten auf jeden Fall keine großen Sprünge bei der Admira, es wird ein Platz zwischen 5 und 8. Der Admiralliga 2 Fan-Kommentator geht in seine zweite Staffel. Gemeinsam mit unserem Partner Admiral suchen wir auch in diesem Jahr wieder Hoffnungsträger hinter dem Mikro. Und ihr könnt gerne mitmachen unter www.lol1.at/fan-kommi und uns eine Hörprobe abgeben. Und vielleicht sitzt ihr dann in ein paar Monaten neben mir in der Kommentatorenbox. Wäre das nicht auch etwas für dich, Harald? Das haben wir uns immer vorgenommen, dass wir jetzt endlich mal auch ein Spiel zu zweit machen.
Ein Traum würde wahr werden.
Ja, dann werden wir diesen Traum in den nächsten Monaten wirklich wahr werden lassen. Und dann gibt es eine Zwarer-Konferenz Spezial-Live-Audiospur. Sowas in der Art. Schauen wir mal, muss ich mit unseren Technikern abklären, ob das auch wirklich geht. Auf jeden Fall, um dieses ganze Thema auch ein bisschen zu pushen, haben wir einige Liga-2-Spieler gebeten, auch da mitzumachen und uns so eine kleine Kostprobe auch ihres Könnens uns zu schicken. Und wir haben da wirklich von dem Verein einen absoluten Premium-Content bekommen. Würde gern da auch zwei Spieler durchgehen mit dir.
Gerne.
Und wir beginnen mit der Einsendung. Für mich jetzt schon legendär, Christopher Krön.
Jetzt Bettaccini am Ball. Was macht er? Schöner Laufweg von Krön. Krön jetzt am Ball, setzt sich da durch und vollendet zum 2:0. Tor für FAC. Ein unglaublicher Spielzug vom FAC und ein unglaublicher Spieler, der Christopher Krön, durch die Hosenträger vom Verteidiger und dann noch vom Tormann. Ein sogenannter Gurkensalat, wie man in Wien sagt. Also ein unglaublicher Spieler, der Mann muss in die Bundesliga.
Also er macht sich selbst schon zum Bundesliga-Kicker.
Aber es war wie großartig, großartig. Also von Anfang bis Ende top kommentiert, die Emotion drinnen, die Schmähs drinnen, Gurkensalat. Bin ein Riesenfan.
Ja, finde ich auch. Kommt auch sehr authentisch rüber. Also ist irgendwie nicht aufgesetzt oder so. Bei solchen Aktionen hat man immer auch die Befürchtung als Medienpartner, dass man dann eher Material bekommt, wo man draufschaut und sich denkt, ja okay, das hätte man vielleicht doch nicht machen sollen. Aber ganz ehrlich, wir haben durchwegs nur guten Content von unseren Liga-Partnern und von den Vereinen bekommen. Würde gern noch einen durchgehen, nämlich vom KSV, Lukas Walchütter.
Große bekommt den Ball, schiebt den Gegner eine Wurzel. Schaut auf, spielt den Ball in die Mitte auf Hasler. Hasler macht das Tor mit der Ferse. Unser steirischer Brasilianer schiebt ein und macht sein zweites Tor in Folge. Wunderschönes Tor von Luca Hasler, unserer Nummer 23.
Wurzen. Das ist für mich in meiner Kindheit oder war es eigentlich immer ein Gurkel.
Echt? Ja, ich kenne sie eher als Wurzen. Ja.
Wirklich?
Ja, also ich mit Wurzen aufgewachsen. Ich bin Team Wurzen. Und nicht im Gurkensalat, obwohl Gurkensalat halt auch sehr geil ist. Aber
ich finde es ja auch gut, also Wurzen und Gurken sind beides generell gute österreichische Bezeichnungen für einen Beinschuss oder einen Tunnel.
Tunnel.
Ja, also von dem her finde ich es auch gut. Auch Lukas Walchütter hat richtig abgeliefert und jetzt seid ihr natürlich gefordert, eure Hörproben unter www.laula1.at/fancommi. Der leiwandleidenschaftliche SV Lichtleut Lafnitz hat wieder eine Zukunftsperspektive in Liga 2, aber war dieser Winter so ein bisschen ein Vorgeschmack auf das, was wir in den kommenden Jahren sehen werden, eine Hartbergifizierung der Lafnitzer?
Das ist eher schon Hartberg 2 als der SV Lafnitz.
Ja, aber ich würde das Ganze nochmal challengen, denn im Grunde war das ja auch in den letzten Jahren so. Also das ist natürlich jetzt nochmal in den Fokus gerückt, aber schau dir die Transfers der letzten Jahre an. Das liegt ja auch auf der Hand. Das sind ein paar Kilometer zwischen den Ortschaften. Du hast eine Liga dazwischen, eigentlich perfekt, um Spieler auszuleihen. Du hast die Connection mit Philipp Semlitsch. Im Grunde die perfekte Basis, eben Lafnitz auch als eine Art Kooperationspartner zu installieren, aus Hartberger Sicht.
Natürlich, es macht voll und ganz Sinn, aber Fakt ist meiner Meinung nach, dass Lafnitz sich mehr und mehr in die Hände der Hartberger begibt und begeben wird. Hartberg hat vor allem mit der Akademie und was den Nachwuchsbereich angeht, da schon große Pläne. Die wollen sich da in diesem oststeirischen, burgenländischen Thermenregionsraum, wie auch immer man es nennen will.
Jogelland.
Schau nochmal schnell geografisch nach.
Ja, bitte, schau dann nach. Findest du auf diesem Globus die Oststeiermark?
Hier. Ja. Also sie wollen sich dort etablieren und das funktioniert natürlich nur gut, wenn man den Perspektivspielern auch eine Perspektive bieten kann, nämlich in der Admiral 2. Liga über Hartbergs finanzielle Sorgen. Wenn Bernhard Leutler sich verabschiedet, kann man ja eh inzwischen, sind eh schon verbale Bücher geschrieben worden. Also das brauchen wir eh nicht mehr diskutieren. Ja, wie gesagt, das war der nächste Schritt in diesem Winter. Aber es sind vor allem Jakob Knollmüller, bin ich sehr gespannt, Ich glaube, dass der das Potenzial hat, schon durchaus für Aufsehen zu sorgen in der Admiral zweiten Liga. Patrick Kanté gekommen, Vincent Trummer von Sturm 2, bei dem ist es ein bisschen überraschend, beim SK Sturm nicht mehr weitergegangen. Dürfte halt nach seiner Verletzung nicht mehr an das Level herangekommen sein, das er davor gehabt hat. Vielleicht tut dem auch ein Tapetenwechsel einfach gut.
Der soll im Grunde auch den Abgang von Manuel Pfeiffer so ein bisschen kompensieren. Der ist den anderen Weg gegangen, also nicht von Happerk in Lafnitz gepackt worden, sondern eben von Lafnitz nach Happerk transferiert worden. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was passiert, wenn Happerk absteigen soll. Also ich glaube, dann ist diese partnerschaftliche Verhältnis ein bisschen strange.
Dann wird es schwieriger.
Also von dem her, Happerk ja noch so, lange nicht.
Aber so wie sich die SV Ried aktuell präsentiert.
Ja, Möglichkeiten. Ich hätte also die Imviertler auch eher als Abstiegskandidat Nummer 1 gesehen. Aber schauen wir mal nach der Punkteteilung, was da noch alles passiert. Würde gerne noch kurz den Fokus auf die Offensive des SV Lichtloy-Lafnitz richten. Denn was macht Semlitsch eigentlich in der Offensive? Du hast jetzt da mit Knollmüller und Kanté eben auch zwei Stürmer geholt. Mhm. Da hatte Lafnitz aber jetzt ja gerade in den letzten Runden des Jahres keine Probleme. Also gerade ein Boltrugatsch, der ist explodiert. Also was der an eine Quote auch vorzuweisen hat in den letzten, ich habe es mir irgendwo rausgeschrieben, aber scheinbar wieder gelöscht, aber ich glaube, der hat 6 Tore in den letzten 4 Spielen oder so erzielt. Da braucht es eigentlich gar kein Upgrade.
Ja, wobei hinten raus waren sie jetzt nicht übermäßig üppig besetzt, sagen wir mal so. Und wenn du als Jakob Knollmüller zum Beispiel dich über kurz oder lang in der Bundesliga etablieren willst, sei es bei Hartberg oder dann, ich meine, auch der wird dann noch höhere Ziele haben, dann musst du dich halt gegen einen Jurica Boltrugatsch über kurz oder lang auch durchsetzen können.
Das wird ein Battle. Das wird ein Battle im Frühjahr. Mich würde eben dann auch interessieren, wie viel Einfluss dann eben auch Hartberg auf eine Aufstellung von Lafnitz hat. Wo du eben sagst, okay, ich schicke dir, ich meine, die werden jetzt ja nicht Perspektivspieler nach Lafnitz schicken, damit die dann auf der Ersatzbank versauen.
Ja.
Kurz und prägnant die Antwort von Harald Brandl. Zum Auftakt geht's auf jeden Fall in die Südstadt für den SV Lichtleuten Lafnitz am Freitag live natürlich zu sehen ab 18.10 Uhr bei Laola 1. Unsere Zwara-Prognose lautet, Lafnitz bleibt stabil, es wird ein Platz zwischen 5 und 8. Die Schlussphase des Herbstes hat der SKU Erdl-Glas am Stetten verpennt. Da hat man in den letzten Runden wenig Punkte geholt. Dann ging es auch in der Tabelle vom Platz 1 auf 7 runter. Geht die Tendenz jetzt da weiter nach dem Jahreswechsel? Also eher nach unten für das Team von Jochen Fallmann?
Da sind wir uns uneins.
Ja, ich hätte nämlich eher gesagt, ja, es geht weiter nach unten. Mich haben die Mostviertel auch nicht so überzeugt im Herbst. Aber scheinbar bist du direkt schon angetan.
Nein, ich bin nicht angetan, aber ich glaube nicht, dass es schlechter wird für Amstetten. Ich glaube auch nicht, dass es jetzt übermäßig besser wird. Tabellarisch, aber ich sehe sie schon eher unter den so zwischen 5 und 7 am Ende.
Später dann noch unsere zweite Prognose. Das wollen wir jetzt nicht vorwegnehmen. Es war ein sehr ruhiger Winter im Mostviertel. Einzige Überraschung war eigentlich der Abgang von Philipp Schobesberger, der im Grunde dem Profifußball AD gesagt hat und in die vierte Liga zum Askeöd gegangen ist.
Genau. Spielt dort unter, das ist der Club von Franz Grad, also der ehemalige Pasching-Boss, der dann die Lizenz nach Klagenfurt an Austria Kärnten verkauft hat. Das ist ja fast noch Profifußball, auch wenn die in der vierten Liga sind, von den Gehältern her,
was man so hört. Aber Baumgarten auch, glaube ich, Sportdirektor.
Richtig,
bei,
ja. Also, wenn ich mich täusche. Ja, ganz ehrlich, findest du, dass Philipp Schobesberger so einen großen Impact gehabt hat im Herbst, dass ihnen der Abgang wehtut?
Nein, gar nicht. Also es waren 2-3 Momente, da hat er schon mal wieder seine Genialität, und die hat auch ein Philipp Schobesberger, unumstritten. Hat er aufblitzen lassen, aber es hat manchmal so gewirkt, als müsste man Schobesberger in dieses System, in diese Mannschaft reinquetschen. Das hat jetzt dann nicht so homogen gewirkt. Ich glaube, die Amstettener sind generell sehr gut aufgestellt im Mittelfeld, auch in der Offensive, obwohl ich bleibe dabei, die Hinrunde war jetzt nicht so gut, wie es zum Teil gewirkt hat. Also die haben ja wirklich lange Zeit auch oben mitgespielt, waren eben, wie ich es schon bei der Einleitung gesagt habe, auch auf Platz 1. Aber da waren eben viele Spiele dabei, wo der Ball für Amstetten gesprungen ist. Und ich glaube, wenn das nicht der Fall ist, dann kann es nicht nach oben gehen, sondern dann muss es folglich in den nächsten Monaten im Grunde tabellarisch auch nach unten gehen.
Bin gespannt. Ich glaube, ich sehe es eher als Vorteil, dass sie da, vor allem was den Kader angeht, konstant weitermachen.
Ich finde es fast schon noch interessanter, was aus den Ex-Spielern vom SKU Amstetten geworden ist. Dann zum Beispiel Wale Musa Ali, einer unserer ja schon auch Lieblingsspieler in den letzten Jahren. Der hat immer wieder geile Spiele auch abgeliefert. Der ist mittlerweile Stammspieler in der ersten tschechischen Liga bei
Sprojovka Brünn.
Ja.
Ja.
Und Philipp Schellnegger. Mhm. Auch der hat den Profifußball AD gesagt. Der war vor einem Jahr im Grunde noch drauf und dran, in die Bundesliga zu wechseln. Und jetzt da.
Wurde dann Litauen.
Ja?
Ja. Und jetzt ist er zurück und ist in Wolfsburg.
Glaubst du, gibt es dann auch mal so einen Turnaround? Ich meine, dass er es drauf hat, hat er ja gezeigt im letzten Jahr.
Er wäre ja nicht der Erste, der in der Regionalliga spielt und dann kurz darauf wieder den Sprung in den Profifußball schafft.
Also ich würde sie jetzt auch noch nicht kategorisch ausschließen. Amstetten startet auf jeden Fall am Samstag gegen den FC Dornbirn in das neue Jahr live ab 14.30 Uhr natürlich bei Laola 1 zu sehen. Es war ein ruhiger Winter bei Amstetten und es wird auch ein ruhiges Frühjahr, aber tabellarisch geht es ein bisschen nach unten. Unsere, beziehungsweise meine Svara-Prognose, es wird ein Platz zwischen 9 und 12. Wir machen weiter mit unserem Zwarer-Check und sind bei der Vienna angekommen. Am Transfermarkt war es sehr ruhig in Döbling, aber in der Führungsetage hat es eine Rochade gegeben. Du gehst schon wieder. War der Winter so langweilig von der Vienna?
Ich habe an Amstetten noch gedacht. Okay. Na, Mekki Katz hat den Sprung in die Bundesliga geschafft. Mhm. Zum SK Rapid bekannterweise. Aber die Vienna hat mit Andi Ivanschitz durchaus einen prominenten Nachfolger gefunden.
Wie würden wir jetzt...
Oder befördert.
Ja, eigentlich befördert. Im Grunde einfach ein Upgrade auch von Andi Ivanschitz in seiner Funktion bei der Vienna. Wie beurteilst du denn das erste Transferfenster von Andi Ivanschitz?
Ja, weil viel Handlungsbedarf hat es ja nicht gegeben. Mhm. Sie haben mit Kai Straßner gerne einen Neuzugang verpflichtet, der gut ist, also der mit dem WRC sowohl Europacup als auch Bundesliga-Erfahrung gesammelt hat, wo ich ehrlich gesagt schon ein bisschen überrascht war, dass der im Sommer nirgends untergekommen ist, war halt dann in seinem Fall einfach klassisch ein bisschen verpokert. Der war sich ja mit Dynamo Dresden im Grunde genommen eigentlich schon einig, nur sind die halt dann abgestiegen und damit hat sich das Ganze zerschlagen. Ja, glaube aber, dass ihnen der auf jeden Fall weiterhelfen kann, aber gerade da in der Zentrale sind sie ja.
Also, wir haben bei der letzten Zwarer-Konferenz ja auch ein bisschen über die Offensivschwäche der Vienna gesprochen. Viel haben sie nicht getroffen. Es hat sich auch im Grunde nicht wirklich ein Goalgetter herauskristallisiert bei den Döblingern. Wir haben Nils Zattel und Lukas Edelhofer, die mit 3 Toren die vereinsinterne Torschützenliste anführen. Mhm. Dafür ist man defensiv extrem stark. Im Mittelfeld ein absolutes Überangebot. Du hast Straznik, du hast Sulzner, Abasovic, Velimirovic, Luxbacher, der auch im Mittelfeld spielen kann. Noch gefühlt 5 weitere Kicker, die diese Position im Zentrum des Mittelfelds auch ausüben können. Wieso? Wieso holt man dann Kai Straznik, ohne jetzt die Qualität von Kai Straznik zu schmälern? Aber da war jetzt unbedingt, finde ich jetzt ja nicht der große Bedarf.
Naja, stimmt schon. Und das wird sicher eine der größten Herausforderungen, wenn nicht die größte Herausforderung für Trainer Alex Zellhofer in dem Frühjahr werden, all diese Spieler bei Laune zu halten, weil, wie du sagst, das sind ja gefühlt 6 Leute für 2 Positionen, die durchaus den Anspruch stellen, mehr oder weniger Stammspieler zu sein. Also da wird es definitiv enttäuschte Spieler geben. Ja, und dann muss Alex Zellhofer in seinen jungen Jahren schon in die psychologische Trickkiste greifen, um da dann die Stimmung entsprechend hochzuhalten.
Abschieben in die zweite Mannschaft.
Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr guter psychologischer Trick. Aber wenn man sie ganz abschiebt, dann sind sie auch nicht in der Kabine und verbreiten keine schlechte Stimmung.
Ja, das Gute ist ja, ich finde, das sind ja ganz viele Spieler, die auch noch sehr jung sind und die vielleicht noch wenig jetzt gegenarbeiten. Auch hinterrücks, könnte ich mir jetzt so vorstellen. Ich glaube, dass erfahrene Spieler, die eben zu einem Verein kommen, vielleicht dann noch mehr auf einen Stammplatz pochen als junge Spieler, die diesen Schritt zu Vienna gegangen sind. Bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, bin aber auch gespannt, du bist anderer Meinung, sag's.
Nein, ich glaube nicht, dass das zwingend mit Jung und Alt zu tun hat. Ich glaube, das ist einfach eher Charakterfrage.
Gut, alles klar. Wer schießt die Tore bei der Vienna?
Deni Alla.
Ja? Gibt es den großen Deni Alla-Boom? Wir haben ja eigentlich erwartet, dass er zum DSV Leoben wechselt. Mhm. Ist nicht passiert.
Richtig, ja. Weil er jetzt noch gebraucht wird. Der macht,
ja, ich bleib der auch macht dabei.
Fünf Tore in diesem Frühjahr.
Ich bin großer Deni Alla-Fan.
Fünf,
also
fünf Deni Alla-Tore im Frühjahr.
Das ist aber jetzt keine heftige Quote. Ja. Fünf Tore.
Das verhältnismäßig wäre es keine schlechte Steigerung.
Aber komm, wir brauchen ein bisschen eine Überschrift. Deni Alla schießt 10 Tore im Frühjahr.
Für welche Mannschaft?
Vienna. 3 Fallrückzieher und einmal aus der eigenen Hälfte überlupft er den gegnerischen Torhüter.
Okay.
So machen wir es. Startet auf jeden Fall gleich mal mit einem Zwarer-Doppel. Die Vienna nämlich gegen Liefering und dann gegen die Young Wireless Austria Wien. Unsere Prognose lautet auf jeden Fall, die Vienna settelt sich in Liga 2. Es wird ein Platz zwischen 5 und 8. 27 Punkte im Herbst und 61 Punkte im Jahr 2022. Der FAC wurde im Grunde Jahresmeister in der Admiralliga 2. Und da stellt sich doch die Frage, wie will man dieses überragende Vorjahr toppen?
Es reicht ja, glaube ich, wenn man das Niveau hält.
Wie schafft man es, dieses Niveau zu halten, Haber?
Der FAC hat seine Mannschaft gehalten im Winter. Das ist einmal erstens durchaus erstaunlich, weil das ist ihnen im Sommer nicht gelungen und trotzdem sind sie gefühlt zumindest keine Deutsch schlechter geworden. Jetzt haben sie die Mannschaft gehalten, sie haben ihr Trainerduo gehalten. Aus meiner Sicht, es spricht wenig dagegen, dass sie das Niveau nicht auch halten.
Es war wirklich ein sehr, sehr ruhiger Winter beim FAC. Also da sieht man eben auch, dass man nicht mehr diese kuriosen Wintertransferfenster, wenn man so an die Zeiten von vor 3, 4, 5 Jahren zurückdenkt, wenn man die im Vergleich hernimmt, da hat man ja nochmal den kompletten Kader gefühlt umgekrempelt und das ist eben jetzt einfach nicht mehr so der Fall. Ich glaube, der FAC hat sich da wirklich zu einer Konstante einfach auch entwickelt, auch in der Admiralliga zwar, zu der man auch gerne wechselt. Oder man bleibt und sieht den FAC auch wirklich als gutes Sprungbrett, um den nächsten Schritt zu machen. Beispiel Anthony Schmidt, der ja eben auch den Sprung dann in die Bundesliga geschafft hat. Zwei neue Spieler hat man aber geholt mit Ronin Rikal und Adamov. Ich gehe davon aus, die hat man aber eher für die Breite geholt und nicht jetzt unbedingt, um die Qualität viel anzuheben.
Davon gehe ich auch aus. Dennis Adamov ist für mich so ein klassischer Lukas Fischer FAC-Transfer. Den kennt er sicher bestens noch aus den Zeiten, als er bei der Austria im Nachwuchs gespielt hat. Also Dennis Adamov und nicht Lukas Fischer. war zuletzt vereinslos, wird ihnen in der Breite helfen, aber wie du sagst, ja, das sind jetzt beide, glaube ich, sowohl vom FAC als auch von sich aus nicht mit dem Anspruch gekommen, da jetzt die unumstrittenen Leistungsträger zu werden, sofort im Frühjahr.
Ich glaube, der FAC muss auch mehr ein Auge auf die Verträge richten. Das sind ein paar Leistungsträger, wo man nicht mehr weiß, ob die über den Sommer dann auch beim FAC sind. Zum Beispiel ein Bertaccini, ein Flavian Krasniqi, der mir in der Hinrunde extrem gut gefallen hat. Der hat einen wirklich Top-Entwicklungsschritt gemacht, aber auch ein Christian Bubalovic. Bin ich gespannt, wie es auch da weitergeht. Es gab ja auch eine Rochade im Verein, nämlich ein sehr geschätzter Kollege, Jonas Dormann, hat den FAC verlassen. Pressesprecher, der auch damals dieses ganze, mit Sealand im Grunde auch so eingefädelt hat. Der ist ja jetzt mittlerweile beim ÖFB, aber wir sagen natürlich auch, grüß dich, Sebastian Heimrath, der neue Pressesprecher des FAC. Bin auch gespannt auf die Rückrunde. Ich schätze, dass die Floridsdorfer nämlich noch einen Schritt nach oben machen werden. Zum Beginn geht es nämlich auch gleich gegen Lieblingsgegner Rapid 2. Habe ich hier schon erwähnt, seit 12 Spielen ist man gegen die ungeschlagen. 9 Siege, 3 Remis hat man geholt. Und ich bleibe dabei, unsere Zwarer, beziehungsweise meine Zwarer-Prognose lautet, der FAC überrascht weiter. Es wird ein Platz zwischen 1 und 4.
Der GRK ist seit 7 Ligaspielen ungeschlagen, hat 4 Punkte Rückstand auf Tabellenplatz 1 und jetzt hat man richtig zugelangt am Transfermarkt. Da waren richtige, ich würde sogar fast sagen, Botan, Vujnic, das ist der Blockbuster-Transfer des Winters.
Ja, zweifellos.
Also er ist nicht verpflichtet worden, sondern ausgeliehen, aber ja, trotzdem, also der ist ein Spieler, auf den man sich, glaube ich, freuen kann.
Definitiv, also er hat mit Shakhtar Donetsk Real Madrid in der Champions League schon besiegt.
Und man hat eine Minute gespielt, aber trotzdem.
Und?
Ja,
nein.
Ja.
Also Riesentalent, auch war zuletzt dann beim FC Zürich unter Franco Foda, wo jetzt auch nicht ganz so das Verständnis dafür da war, warum man den wieder ziehen lässt. Also von dem darf man sich definitiv einiges versprechen. Auch wärmste Empfehlung für den GRK-Podcast Stadtclub.
Das Grazer Stadtclub-Gespräch mit Botan Vujnic, wo er wirklich auch über seine Karriere so ein bisschen auch erzählt.
Sehr für sein junges Alter, er ist 20, ein sehr reflektierter junger Mann, muss man schon sagen. Sehr sympathisch, gibt sich auch glaubhaft als Teamplayer. Mhm. Eine Frage, die ich schon noch habe, ist Ukraine und Halstattoos.
Hä? Ach so, du meinst Mikhailo Mudrik.
Zum Beispiel, ja. Der hat ja auch eines, oder?
Ja, genau, ja. Und mit dem hat er auch zusammen, also es war eine Brücke, eine Vorlage von dir an mich, danke. Ich versenke jetzt erst mit etwas Verspätung. Ja, er hat gemeinsam mit Mikhailo Mudrik gespielt, der 100, wie viel hat er jetzt gekostet im Winter? Ich habe schon wieder vergessen bei diesen
Milliarden
ganzen. Also das war einer der 500 Millionen Transfers von Chelsea in diesem Winter. Mit dem hat er zusammengespielt. Einerseits bei der U21 der Ukraine, aber auch bei Shakhtar Donetsk. Und da kann man dann schon so ein bisschen erahnen, was der für Qualität hat. Jetzt nicht nur, dass er mit Mudrik zusammengespielt hat, sondern eben, dass er auch in der U21-Nationalmannschaft von der Ukraine momentan ja auch aktiv ist. Unique. Ich finde auch, vor allem dieses Gespräch, auch von mir nochmal wärmste Hörempfehlung und Sehempfehlung von diesem Videopodcast des GRK. Das ist er wirkt sehr tiefgründig auch. Also das ist jetzt, das wirkt sehr authentisch, es wirkt nicht oberflächlich und der hat eben auch einiges schon erlebt, geflüchtet von der Ukraine, dann in der Schweiz untergekommen und dort dann eben Anschluss gefunden beim FC Zürich. Bin gespannt, wie der performen wird, auf welcher Position er auch performen wird und er ist ja im Grunde auch nicht der einzige Stürmer, den der GRK geholt hat, denn da hat es mal einen weiteren Bayern-Transfer gegeben.
Genau, Len Jastremski. Bayern 2 hat Gefallen gefunden, Spieler in die nach Österreich zu verleihen in letzter Zeit. Ja. Wie gut oder schlecht die dann tatsächlich alle sind, wird sich herausstellen im Zuge dieses Frühjahrs. Len Jastremski ist 22 Jahre alt inzwischen. Dem fehlt halt aktuell so dieser letzte Schritt in den Erwachsenenfußball. Also der hat vor allem im Nachwuchs beim VfL Wolfsburg da in der U19 extrem viele Tore geschossen. Hat es dann aber halt bei Bayern 2 so noch nicht umsetzen können. Bin gespannt. Kann in beide Richtungen gehen, gefühlt bei ihm.
Ich meine, man hat sich mit diesen Transfers, es ist ja jetzt nicht nur Vujnic und Jastremski geholt worden, sondern auch Faller und Jaizian Liu von Austria Klagenfurt, der ja auch im Grunde von Bayern ausgeliehen ist, also zwei Bayern-Leihgaben, die jetzt ja beim GRK sind, hat man sich eben in zwei Bereichen ein Überangebot im Grunde erschaffen. Denn du hast jetzt 4 Torhüter, wo aber ganz klar schon die Vorgabe war, Maihofer Nummer 1, nicht Nummer 2 und die anderen, die rotieren bei der Zweiermannschaft beziehungsweise als Nummer 3 beim GRK und vor allem auf der Stürmerposition. Also es war schon die Achillesferse in der Hinrunde beim GRK, aber da hat man eben jetzt David Beer, Kalajdzic, man hat Levan Elošvili, der auch als Stürmer gespielt hat, du hast jetzt Jastremski und Vujnic dazu und dazu Šisai Sen, der höchstwahrscheinlich im Frühjahr dann auch sein Comeback und damit sein Debüt für den GRK feiern wird.
Es wird ein ziemliches Hauen und Stechen da vorne, ja.
Wie passen die alle in die GRK-Rotte?
Gar nicht.
Nein, also das ist... Ich finde es natürlich schon geil, dass du solche Spieler holst, vor allem ein Vujnic, aber ich bin gespannt, wie die einfach auch ins Konzept passen. Also so rein von, was ich mir so angesehen habe, Vujnic jetzt, da glaube ich, eher ein Stürmer, der über außen oder in der Mitte kommt.
vielleicht eine Andeutung, dass es einen Systemwechsel gibt beim GK. Ich bin mir nicht sicher. Rein von den Aufstellungen her der Testspiele glaube ich schon eher, dass man der Raute treu bleibt. Die Raute ist eigentlich immer so ein Thema beim GK.
Bei dir, ja.
Ja, und auch beim GK. Ja, bin ich sehr gespannt und ich würde gerne, aber aufgrund dieser ganzen Transfers, den Kollegen Fabio Schaub von unserem befreundeten Podcast, die beste Liga der Welt, einfach komplett seine Aussage, die er von Sturm Graz hergenommen hat, würde ich gerne jetzt einfach umlegen auf den GRK. Zunächst brauchen wir aber auch das Ausgangsfeil von Sturm Graz. Da hat er Folgendes gesagt.
Andreas Hoppala. Ist in den letzten vier die Scherer geholt. Warum holt man den jetzt, wo man offensiv wirklich gut besetzt ist? Und Arthur Okonkwo. Für mich klingt das so, als will Sturm Graz heuer im Frühjahr ganz klar nach dem Titel greifen. Man hat Brian die Scherer geholt.
So, das wiederholt sich also die beste Liga auf TikTok mittlerweile. Bin natürlich Abonnent. Und ich sage jetzt aber komplett das Gleiche vom GRK. Pass auf, ich versuche auch in der Tonalität vom Fabio zu machen. Mhm. Man hat Botan Vionik geholt. Warum holt man denn jetzt, obwohl man offensiv wirklich gut besetzt ist? Und Jan Jastremski, für mich klingt das so, als würde der GRK im Frühjahr ganz klar nach dem Titel greifen.
Ich sag's dir ganz ehrlich, für mich auch. Ich glaube tatsächlich, dass der GRK, und jetzt nicht zu Unrecht, wenn man sich die Tabelle anschaut, da Lunte gerochen hat und da die Chance sieht, vielleicht der lachende Dritte zu sein am Ende.
Ich gehe davon auf jeden Fall aus, dass es ein Dreikampf wird mit Blau-Weiß Linz und dem SKN St. Pölten. Zum Start geht es auf jeden Fall zum Herbstmeister für die Grazer. Auswärts beim SV, da musst du mal bestehen. Zuletzt gab es zwei Siege für die Rotjacken. Also mal schauen. Es wird auf jeden Fall einen guten Auftakt brauchen, um gleich einen guten Schwung in dieses Jahr mit reinzunehmen. Also unsere Zwarer-Prognose, volle Attacke aus Graz. Es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Es war eine historische Hinrunde des SV Horn. Mit 21 Toren hat man 30 Punkte geholt. Man ist Herbstmeister geworden. Winterkrone hat man dann an den SKN abgegeben. Ähnlich wie beim FAC die Frage, kann der SV Horn überhaupt diese Pace halten in der Rückrunde?
Im Gegensatz zum FAC ist mein Optimismus diesbezüglich ein wenig gedämpfter. Mhm. Aber ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ich denke, dass es eine Spur runtergehen wird, zumindest für den SV Horn im Frühjahr, wobei, ja, es gibt halt ein paar Fragezeichen, aber kein Fragezeichen mehr ist der Trainer. Philipp Riederer ist bestätigt worden in seinem Amt, das war ja am Ende des Frühjahrs auch noch nicht ganz klar. Er hat übrigens mit Stefan Kerzig einen neuen Co-Trainer zur Seite gestellt bekommen, der gleichzeitig weiterhin als Cheftrainer in der Landesliga bei Rohrendorf arbeiten wird. Mhm. Ein junger Mann, 29, so wie du ungefähr,
ja, stimmt,
von der Altersrange. Ja. Die große Frage beim SV Horn ist die zwischen dem Pfosten.
Ja, das stimmt. Fabian Ehmann hat man verloren. Generell die Defensive, finde ich. Also man hat ja, das war schon auch das Bollwerk des SV Horn in dieser Hinrunde. Mhm. Und man hat wirklich zwei Defensivstützen auch verloren mit Sebastian Bauer, der zum SKN St. Pölten gewechselt ist, und eben Fabian Ehmann, der nach Happer gegangen ist. Also da hat man auch im Grunde diese zwei Positionen nicht nachbesetzt.
Mhm. Also die Einserfrage ist ja inzwischen geklärt bei Horn. Matteo Hottop wird der neue Einser-Tormann sein. 19 Jahre jung, Mann aus dem eigenen Nachwuchs, der in der Vorsaison an den SC Ortmann verliehen war und dort angeblich, ich kann es nicht bestätigen, gute Leistungen gebracht hat. Aber ja, für den ist natürlich jetzt Stammgoalie in der zweiten Liga in dem Alter. Schauen wir mal, wie gut es ihm geht.
Großer Step für Hottop. Ich finde aber schon, dass man vor allem nach dem Abgang von Sebastian Bauer in der Innenverteidigung ziemlich dünn besetzt ist. Mhm. Also war das ein bisschen auch fahrlässig, dass man da nicht nachjustiert hat. Wenn es da zu Verletzungen kommt, dann müssen höchstwahrscheinlich Mittelfeldspieler nach hinten aushelfen.
Ja, kann eine schwierige Situation werden für den SV Horn, definitiv.
Also auch hier ganz viele Fragezeichen, die in den nächsten Monaten aber auch beantwortet werden. Der SV Horn startet auf jeden Fall auswärts beim GRK oder zu Hause. Jetzt habe ich das irgendwie falsch, glaube ich, geschrieben. Zuletzt auf jeden Fall gab es zwei Siege für den GRK. Unsere Zwarer-Prognose für die Waldviertler lautet auf jeden Fall, es geht ein bisschen nach unten. Es wird ein Platz zwischen 5 und 8.
Nur ein Punkt Rückstand auf den SKN nach dem verschlafenen Saisonstart hat Blau-Weiß Linz den Turnaround in der Hinrunde geschafft. Die Frage ist, wiederholt sich jetzt dieses Verschlafen des Beginns im Frühjahr wieder? Oder geht es einfach so weiter, wie man Ende des Jahres aufgehört hat?
Ich glaube, dass Ihnen das nicht nochmal passiert.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Die sind so gut drauf. Also die letzten Spiele, die waren wirklich auch Bundesliga-reif. Für mich qualitativ, spielerisch, was man da wirklich auch gezeigt hat, im Grunde ein Level über allen anderen Clubs der zweiten Liga.
Definitiv, ja. Also vor allem die Offensivreihe mit Matthias Seidel, Fally Majulu, mit Mensa. Super funktioniert. Das
Ronaldo kannst du
Ronaldo halt dann auch noch nebenbei. Finde schon eine durchaus beachtliche Leistung, dass der Kader komplett zusammengehalten werden konnte. Hat natürlich ein bisschen auch damit zu tun, dass jetzt im Winter zumindest innerhalb Österreichs niemand so richtig Bock gehabt hat, irgendwie Geld in die Hand zu nehmen, außer Red Bull Salzburg natürlich. Mhm. Das wird sich ändern im Sommer, unabhängig vom Outcome der Saison für den FC Blau-Weiß Linz, weil ich glaube, dass Fally Majulu zum SK Rapid wechseln wird, ist ja eh mehr oder weniger schon fix. Also da wird wahrscheinlich nichts mehr schief gehen. Ja, beim Rest muss man schauen. Und da werden wahrscheinlich, ist die Frage, wie viele Spieler warten werden, ob der FC Blau-Weiß Linz aufsteigt oder nicht. Oder wie viele da sich vorher schon vielleicht irgendwie committen für einen anderen Verein.
Okay, mein kleiner Seidel ist klar, dass der in die Bundesliga gehen wird, egal ob jetzt der Blau-Weiß aufsteigt oder nicht. Majulu ähnlich, aber man ist ja auch in der Offensive, man ist so gut aufgestellt. Also ich finde auch, das ist bemerkenswert, dass man eben genau diesen ruhigen Transferwinter gehabt hat. Im Grunde ist das Best-Case-Szenario für Königsblau eingetreten. Du hast wirklich alle Leistungsträger halten können und du hast dir zumindest eine weitere Option für die Offensive organisiert mit Jan Herrmann, der einzige Neuzugang, wieder einer von Bayern 2 ausgeliehen.
Richtig. Auf ihn trifft so ziemlich dasselbe zu wie vorher auf Jastrzewski beim GRK. Auch einer, der im Nachwuchsfußball extrem erfolgreich war, sehr viel getroffen hat, sehr wirklich starke Zahlen geschrieben hat. Dem aber halt dieser nächste Schritt in den Erwachsenenfußball noch nicht so geglückt ist, wie das vielleicht anzunehmen war.
Er würde gerne nochmal seine Saison bei der U17 der Bayern hervorheben, mit 15 Toren und 14 Assists in 29 Spielen. Ich frage mich eben, kann der diese Offensivpower von Blau-Weiß irgendwie challenge? Weil was Seidel, Majulu, Mensa und Ronaldo da, im Grunde Ronaldo als Backup, abgeliefert haben, das habe ich selten in dieser Form, in dieser Qualität in den letzten Jahren in Liga 2 gesehen. Das war schon so ein bisschen Feeling im Vergleich zu, ich glaube, am besten kann man es vergleichen mit Austria Lustenau, mit dieser Offensivreihe, Mohamed Cham, Aris Tabakovic, Michael Cicur. Das hat schon unfassbar gut funktioniert und das funktioniert jetzt bei Blau-Weiß Linz eben ähnlich gut.
Ja, ist richtig. Was man aber auch dazu sagen muss bei Blau-Weiß Linz ist, dass sich sehr wohl natürlich, dass es gröbere Umwälzungen gegeben hat in dem Winter, nämlich auf Management-Ebene. Stefan Reiter geht in Pension und mit Christoph Pesche gibt es einen neuen, nicht unprominenten Geschäftsführer. Und allein, dass man Christoph Pesche verpflichtet hat und dass es gelungen ist, Christoph Pesche zu verpflichten, zeigt schon noch einmal, welche Ambitionen der Verein insgesamt hat.
Königstransfer, ganz ehrlich. Also auch wenn er am Spielfeld nichts machen wird, aber dass du dir Christoph Pesek nach Linz holen, also dass du das kannst, dass du die wirklich auch dem eine solche Rahmenbedingungen bieten kannst, dass der nach Linz wechselst, finde ich wirklich arg. Hätte ich so nicht erwartet, als die Gerüchte aufgetaucht sind. Haben wir gedacht, okay, sie haben sich vielleicht beim Verein vertan in Linz. Hat es ja auch die Gerüchte gegeben um den Last, dass sie sich dann für Blau-Weiß Linz entschieden hat. Wahnsinn, vor allem in Anbetracht dessen, wenn man bedenkt, wo Blau-Weiß Linz, ich sag's glaube ich jede dritte Zwarer-Konferenz, aber wo Blau-Weiß Linz Ende 2019 einfach auch gestanden ist, nämlich mit dem Rücken zur Wand, im Grunde gefühlt schon im Amateurfußball, und dann legst du so eine, ja schon auch eine Cinderella-Story hin, wo keiner mit dir mehr rechnet, und jetzt gehst du 2023 in eine Rückrunde rein, wo du im gefühlt, glaube ich, spielerisch und qualitativ die besten Karten hast, um in die Bundesliga aufzusteigen. Und vor 3 Jahren warst du eigentlich nirgendwo. Du warst
de facto, die Spieler haben sich schon gefragt, wo geht's hin jetzt für mich in die Zukunft? Blau-Weiß-Linz wird es wohl nicht mehr sein. Und das finde ich geil. Das sind die Geschichten, für die ich Fußball eben auch so liebe. Dass total unvorhersehbare Dinge passieren.
Was mich ein bisschen eben skeptisch macht, ist, der Aufstieg von Blau-Weiß-Linz ist so aufgelegt und so vorhersehbar. Ja. Das wäre eigentlich nicht Liga 2, wenn das alles so aufgeht.
Ja, höchstwahrscheinlich steigt noch der FAC auf. Auch möglich. Nein, also von dem her, schau, wir haben Blau-Weiß-Linz am Anfang der Saison schon als Titelkandidat Nummer 1 geführt. Dann haben sie uns alle überrascht, in negativer Hinsicht. Und dann haben sie aber ihr, glaube ich, schon wahres Gesicht gezeigt, was man auch abliefern kann. Das Schlimme, was Blau-Weiß-Linz eigentlich passiert ist, war die Winterpause. 3 Monate einfach dann weg von diesem Flow. Du bist in den letzten, was haben sie geholt? Letzten 6 Spiele alle gewonnen, 24-5 Tore. Du warst in einem Flow. Wenn da die Meisterschaft weitergegangen wäre, na, da hätten die sich in den nächsten 5, 6, 7 Runden 5 bis 8 Punkte Vorsprung erspielen können. Das ist irgendwie jetzt alles nochmal nicht unbedingt bei Null, aber trotzdem ist es gefühlt schon nochmal eine neue Saison, die startet.
Definitiv.
Also, darf man gespannt sein. Auftaktprogramm in der Rückrunde wirkt auf jeden Fall machbar, auch wenn es zum Hackler-Derby kommt gegen Vorwärts Steyr. Aber da hat man in den letzten 15 Spielen nur ein Spiel gegen Vorwärts verloren. Aber wir wissen es ja alle, ein Derby hat eigene Gesetze und danach zu dem Sorgenkind Kapfenberg und Lafnitz. Im Grunde hat sich Blau-Weiß-Linz aber ein perfektes Setup geschaffen, um in die Bundesliga aufzusteigen. Unsere Prognose daher, es wird ein Platz 1 oder, also es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Mit einem starken Finish stürmte der SK in St. Pölten auf Platz 1 und holte sich am Ende des Jahres sogar noch die Winterkrone. Man ist jetzt da in der Rolle des Gejagten. Wie geht man damit um? Es ist ja dann komplett ein anderes Feeling für diese doch sehr junge Mannschaft von Stefan Hell.
Das ist durchaus was, dass der SKN schon länger nicht mehr gewohnt ist. Es war zu erwarten, dass sie stark sind, finde ich, im Sommer schon. Dass sie ein so lautes Wort um den Aufstieg mitreden, weiß nicht, war für mich in der
Deutlichkeit. Das hast du damals in der ersten Episode des Jahres.
Absehbar.
Ja.
Okay. Ja, und sie haben jetzt genau das gemacht, was man in der Situation tun sollte, nämlich nix.
Ja. Keine großen Abgänge, also man hat wirklich auch hier fast alle Leistungsträger gehalten. George Davis, schon auch eine Clublegende, gehen lassen, aber der hat auch keine Rolle mehr gespielt in der Hintergrund. Also da hast du jetzt auch nicht so viel Qualität, glaube ich, auch verloren. Menschlich sicherlich, George Davis, schon einer, den ich sehr mit dem SKN auch verbinde, aber trotzdem, da hat, das ist immer ein neuer frischer Wind auch beim SKN. Sehr viele Junge, die im Grunde da jetzt in diese Führungspositionen geschlüpft sind und es funktioniert auch ohne George Davis, das hat man, glaube ich, auch gut erkennbar gemacht in den letzten Monaten. Und man hat zumindest die Defensive noch ein Upgrade verliehen.
Genau, Sebastian Bauer geholt aus Horn, gibt noch einmal einen neuen Innenverteidiger auf Bundesliga-Niveau, muss man ganz einfach so sagen, auch mit seinen 30 Jahren schon jede Menge Erfahrung, der wird dem SKN definitiv weiterhelfen. Dazu einen jüngeren Innenverteidiger auch noch mit Dirk Carlsen von ADO Den Haag ausgeliehen. Der Schlüsseltransfer ist der nicht stattgefunden hat, nämlich der von Emanuel Bogert jetzt zu Wiener Austria.
Obwohl er der Co-Trainer ist. Es ist Trainer-Duo, Stefan genau. Helm, Emanuel Bogert jetzt, ja. Das hat sich eingespielt, aber Helm Bogert jetzt, beziehungsweise es hat auch Zeit gebraucht. Denk zurück an die letzte Saison, wo wir, vor allem ich, davon gesprochen, dass es ein Luxuskader ist und mit dem musst du im Grunde aufsteigen und dann ist es ganz anders gekommen. SKN ist in die Saison gestolpert im Grunde, hat wirklich schlecht performt auch und da haben wir gedacht, okay, so lange werden die nicht bekommen beim SKN, da wird man frühzeitig auch mal die Reißleine ziehen. Man hat es nicht getan und man hat im Grunde damit, glaube ich, auch die richtige Entscheidung getroffen, denn man hat eben in St. Pölten einen komplett neuen Verein oder Kaderstruktur erschaffen müssen. Und jetzt sind die ganzen Inputs, die von Helm Pogard jetzt kommen, die werden perfekt umgesetzt. Bin gespannt. Ich habe sie ja zu Beginn der Saison überhaupt nicht am Schirm gehabt. Das war für mich so ein Team zwischen 5 und 8. Mittelfeld, noch eine Saison in Liga 2, wo man so ein bisschen Mittelfeld herumtümpelt. Aber die Jungen haben abgeliefert. Mhm. Das muss man schon sagen.
Ich sagte, Luis Hartwig macht 10 bis 12
Tore. Ja, dass die eben auch so funktionieren. Gell? Das ist eben, ja, Luis Hartwig ist mit viel Vorschusslorbeeren nach St. Pölten gekommen, aber dann ist ja dann doch immer die Frage, funktioniert der dann auch in der zweiten Liga? Ja, definitiv funktioniert er. Und ja, bin ich schon sehr gespannt, auch wie man die Innenverteidigerposition dann wirklich auch besetzt. Mhm. Da hat man eben zwei neue geholt. Man ist aber im Grunde da schon sehr gut aufgestellt mit Ramsebner, mit Riegel und Kone. Also das sind so die einzigen Fragen, die ich mir beim SKN stelle. Die Karlsson sicherlich auch einer, der dir gleich hilft, glaube ich. Auch der hat Zweitliga-Erfahrung in Deutschland gesammelt, 54 Mal aufgelaufen für Erzgebirge Aue und dem KSC und Nationalteamspieler Luxemburgs. Also das ist schon einer auch, der dieser Verteidigung vielleicht noch mehr Qualität verleihen kann. Und dann bin ich gespannt, was passiert mit dem SKN.
Die werden bis zum Schluss, du hast das eh angesprochen, ja. Also ich denke auch, es wird bis zum Schluss spannend werden und es wird wahrscheinlich auf einen Dreikampf zwischen dem GK Blaues Linz und dem SKN hinauslaufen, sofern uns nicht wie eh immer noch irgendwer überrascht.
Der FAC hatte im letzten Jahr einen größeren Rückstand auf Platz 1, gell? Und dann sind sie auf einmal auf Platz, auf einmal Austria Lustenau geschnupft, zwischenzeitlich.
Siehst du wieder den FAC oder ist es diesmal doch die Wiener?
Nein, die Wiener sehe ich. Nein, also ich sehe wirklich einen Dreikampf auf uns zukommen. Also du hast einerseits den SKN und Blau-Weiß-Linz, wo sich im Winter einfach nichts getan hat. Die haben ihre Leistungsträger gehalten, perfektes Setup für die Rückrunde geschaffen. Und andererseits der GRK, der mich spielerisch in der Hinrunde nicht überzeugt hat, aber mit den Neuzugängen da vielleicht wirklich nochmal angreifen kann. Denn der Rückstand, der ist nicht groß. Die haben zwar wirklich, ich bleibe dabei, der GRK hat im Herbst nicht oft einen guten Fußball abgeliefert, aber die letzten Partien, da hat man zumindest die Punkte geholt und ist auf Schlagdistanz. 4 Punkte Rückstand auf den SKN, 3 Punkte Rückstand auf Blau-Weiß-Linz, da kann man jetzt auch nicht alle schlecht reden beim GRK.
Nein, definitiv nicht.
Und da erwartet uns, glaube ich, wirklich ein richtig geiler Dreikampf. Also ich freue mich schon drauf.
Ich mich auch.
Ja. Sensationell. Daher auch unsere Zwarer-Prognose für den SKN St. Pölten. Es wird ein Platz zwischen 1 und 4. Und das soll es dann auch gewesen sein. Zwarer-Konferenz, Episode 65. Wir sind wieder zurück. Die Liga 2 steht in den Startlöchern und im Grunde heißt es jetzt nur mehr genießen.
Ich freue mich brutal auf die erste Runde, tatsächlich.
Alles live bei LOL 1, vor allem
wie immer.
Welcher Partie freust du dich am meisten?
Auf alle, ich werde so viele wie möglich sehen und die ich nicht sehe, schaue ich mir Real Life an.
Gibt es natürlich auch die Möglichkeit bei uns. Ich werde vor allem Freitag Primetime, Hackler Derby, Vorwärtssteier gegen Blau-Weiß-Linz, auf das freue ich mich besonders. Am Sonntag dann Kollege Tom Ole Mink im Einsatz gemeinsam mit Dominik Lavoga. Mhm. Und ich gebe mein Comeback in diesem Jahr dann in der nächsten Woche bei der Partie Admira gegen den GRK. Im Grunde bleibt jetzt nur mehr eines bzw. zwei Dinge zu sagen. Wann gibt es Episode 66?
Nächste Woche schon.
Nächste Woche schon? Ja, Wahnsinn, oder?
Also, wir werden das Studio noch ein bisschen umgestalten.
Vielleicht, vielleicht ein anderes Trikot.
Ja, anderes Trikot. Vielleicht finden wir ein neues Tischtuch.
Ja. Das Latzel.
Ja. Aber sonst, jetzt geht's wieder los.
Alles gut. Und das soll es dann schlussendlich gewesen sein. Und ihr wisst, was ihr zu tun habt, auch in diesem Jahr 2023. Tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2.
Was? Bitte?
Jungs und Mädels.
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Was? Bitte?
Ich schau auch Liga 2.
Du auch?
Nein, ich hab gewusst, die Frage kommt von dir.
Zwarer Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei LOL 1.